Sie sind bei Radio Lotte, Sie hören das Sektfrühstück. Am 1. Februar um 20.30 Uhr, da präsentiert das Weltsichtenfestival Sibirien Extrem. 5000 Kilometer durch den wilden Osten Russlands. Und der Referent ist, eigentlich kann man da keinen anderen Namen tragen, weil sonst würde man sowas nicht machen, Richard Löwenherz. Ich sag's jetzt mal ganz böse, wie kann man so beknackt sein, in diese Welt, in diese arschkalte Welt hinauszugehen und dort sozusagen mit simpelsten Mitteln, mit einem Schlauchboot, einem Fahrrad und ansonsten auf den eigenen Füßen unterwegs zu sein? Was treibt Sie in diese Gefilde unter diesen Bedingungen?
Vielleicht genau dieses Entsetzen vieler Leute. Also,
ich finde es ja gut.
Mich hat auch fasziniert, ja, weil es gibt halt wenig Leute, die dort auf eigene Faust was unternehmen. Also wenn, dann sind es vorwiegend einheimische Russen, die man dort auch meistens nur trifft, wenn überhaupt. Ausländische Touristen verschlägt es dort eher seltener hin. Das liegt wohl auch daran, dass man eben nicht so viel weiß über die Region oder auch nicht so viel Informationen darüber bekommt. Aber genau das ist das, was mich immer gereizt hat, dann auch mehr herauszufinden, selbst auch etwas herauszufinden.
Nun bringen Sie ja beruflich zwei Fähigkeiten mit, die Sie zumindest mit dem natürlichen Unbill, um dieses schöne Wort zu benutzen, umgehen können. Sie sind studierter Geograf und Sie arbeiten als Meteorologe.
Inzwischen nicht mehr als Meteorologe. Den Job habe ich in der Zwischenzeit aufgegeben, weil ich dann doch ein bisschen mehr meiner Passion des Reisens nachgehen wollte. Also ich habe mir damals dann auch ein Jahr Auszeit genommen und bin dann auch nicht wieder als Meteorologe eingestiegen, sondern auch in die Vortragsszene als Eventmanager und arbeite jetzt blockweise auch in der Schweiz für Explorer, für einen Vortragsveranstalter. So geht halt alles Hand in Hand. Also
trotzdem, Reisen, welche was
Abenteuer.
Ich bin mal trotzdem ein bisschen penetrant. Welchen Vorteil hat Ihnen Ihr Fachwissen auf dieser ungewöhnlichen Reise, bei diesen ungewöhnlichen Reisen gegeben?
Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass mein Fachwissen, also das, was ich jetzt im Laufe des Studiums gelernt habe, mir dort weiterhelfen würde. Es ist einfach wirklich die Begeisterung für die Sache, die mich dort vorantreibt und auch das Wissen sammeln lässt, was man benötigt, um dort zurechtzukommen. Das sind jetzt keine Dinge, die man mir vermittelt hat. Das sind wirklich Dinge, die man selbst erfahren musste. Und das tut man eben, wenn man sich einfach dort ins kalte Wasser schmeißt und Schritt für Schritt sich vorantastet.
Na gut, das Wasser ist nun wirklich kalt. Aber ich denke mal, etwas, was völlig aus der Mode kommt, seitdem es GPS gibt, nämlich noch Karten lesen zu können.
Ja, möglicherweise ist das nicht mehr so üblich bei vielen. Aber bei mir ist es noch die einzige Methode, mich durch die Wildnis zu navigieren. Ich habe kein GPS, sondern navigiere wirklich nur mit selbst ausgedruckten russischen Generalstabskarten aus der Sowjetzeit.
In welchem Maßstab sind die?
Es kommt drauf an, bei Radtouren reicht 1 zu 500.000, aber im Detail dann doch manchmal 1 zu 200.000, vor allem wenn es zu Fuß oder auf Flüssen unterwegs ist. Also wenn die Touren auf Flüssen oder durch Gebirge gehen.
Und da Sie in relativ unberührtem Gebiet sind, können Sie auch wirklich sagen, von der Karte zum Land oder vom Land zur Karte, es stimmt noch?
Die alten Karten haben natürlich keine aktuellen Straßenverläufe, aber die interessieren dann auch weniger, wenn man durch die Wildnis geht. Dort sind halt die Naturräume dargestellt und die passen heute natürlich immer noch wie vor Jahrzehnten.
Seit wie vielen Jahren bewegen Sie sich denn in dieser Art durch die Weiten des russischen Landes?
Angefangen hat das alles 2002, das war mein erster Schritt nach Russland, da wollte ich immer wissen, wie es auf der anderen Seite der finnisch-russischen Grenze aussieht und dann hatte ich mich doch irgendwie verguckt in dieses Land, in diese Weite, in diese herzlichen Menschen und bin halt fast jedes Jahr immer wieder nach Russland gereist, immer tiefer, immer weiter nach Osten, bis zum Kältepol Olmjakon, weiter nach Osten bin ich noch nicht gekommen, aber das ist ja schon fast am Ende, obwohl doch ja letztes Jahr dann noch auch nach Tschukotka, das ist das, was immer noch übrig blieb, der nordöstlichste Zipfel. Also im Prinzip habe ich mir dann im Laufe der Zeit immer mehr die abgelegenen Regionen auch selbst erschlossen, weil die blieben dann irgendwie immer noch übrig und die haben mich natürlich auch besonders gereizt. Und jetzt sind wahrscheinlich schon so 17 Reisen in Russland.
17?
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher.
Nun ist das eine, wie man selbst ausgestattet ist, sowohl physisch als auch mental. Das andere ist, wie die, denen man begegnet, auf einen reagieren, weil ich denke mal, Sie sind für die auch so ein bisschen der Yeti mit dem Fahrrad und dem Schlauchboot.
Ja, man erregt zumindest auf dem Fahrrad, im Schlauchboot gar nicht so sehr. Also mit dem Fahrrad erregt man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Leute, wenn man da irgendwie durch ein abgelegenes Dorf kommt, weil das passiert dort halt selten oder gar nicht zum Teil. Und umso schneller ist man dann auch zu Gast. Ein Schlauchboot, das ist irgendwie, wenn man so eine richtige Wildnistour macht, dann trifft man erstens weniger oder gar keine Leute. Und wenn man doch welche trifft, das ist auch ein Fortbewegungsmittel, was die Einheimischen selbst nutzen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dann ist die Aufmerksamkeit, die man erregt, gar nicht mehr so groß, obwohl man vielleicht eine viel krassere Tour gemacht hat, als wenn man nur mit dem Fahrrad durch das Land fährt.
Nun habe ich einen Ihrer Vorträge schon gesehen. Ich war völlig fasziniert. Trotzdem frage ich mich, mit wie viel Kilo Flickzeug sind Sie unterwegs, sowohl für das Schlauchboot als auch für Ihr Fahrrad?
Gar nicht so viel, einfach das Nötigste. Und bisher ist auch nichts weiter passiert. Also von einem normalen Platten bei einer Radtour mal abgesehen, am Schlauchboot ist jetzt überhaupt gar nichts passiert. Also habe ich nun schon auf vier großen Touren im Einsatz gehabt und auch nicht geschont, aber sehr robustes Material hat sich bewiesen.
Mit wie viel Kilo Material sind Sie und insgesamt unterwegs, sowohl das Schlauchboot, das Fahrrad, das Zelt, der Schlafsack, alles zusammen?
Also ja, alles zusammen. Es hängt ja immer davon ab, ich berichte ja in meinem Vortrag von drei verschiedenen Touren. Auf der ersten Tour, da hatte ich noch ein anderes Fahrrad, ein einfaches, das nur 15 Kilo gewogen hat. Bei der Winterreise hatte ich ein Fatbike, das hat schon 18 Kilo auf die Waage gebracht. Das Schlauchboot selber 3 Kilo, aber mit der gesamten Paddelausrüstung hatte ich auf der einen Tour dann auch 5,5 Kilo extra Gepäck zum normalen Radreisegepäck dabei, als ich kombiniert unterwegs war. Es hängt halt wirklich vom Trip ab, den man plant. Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn es in den Winter geht, hat man definitiv mehr Gepäck dabei, weil man mehr Sachen braucht, noch ein paar, also ein Benzinkocher, vielleicht noch Ersatzteile, die man sonst im Sommer nicht mitnehmen würde. Und bei Wildnisreisen, wo es dann zu Fuß und mit Rucksack unterwegs, also wo ich dann auf die Weise unterwegs bin, da muss man dann auch schon so ein bisschen einschränken, weil sonst ist das Gepäck einfach zu groß, um es tragen zu können. Grob zusammengefasst.
Arbeiten Sie sich immer nur an den Flussläufen entlang oder was sind Ihre Orientierungen? Also welche Strecke wählen Sie?
Auch ganz, ganz unterschiedlich. Entsprechend des Projektes, wenn ich jetzt mit dem Boot unterwegs bin, natürlich immer der Flusslauf. Das ist auch die Strecke, an der man sich orientieren kann, wo man auch immer Wasser hat, wo man auch im Notfall Fische angeln kann, wenn einem der Proviant zur Neige geht, was auch auf einer Reise passiert ist. Bei den Radtouren natürlich an den Wegen bzw. Fahrspuren, die die Leute hinterlassen. Also da orientiere ich mich dann schon an den Linien, die von den Einheimischen auch genutzt werden.
Was ich mir dann immer vorstellen kann, ist, also es gibt ja immer drei Risikofaktoren. Entweder, dass alles nass ist und es so kalt, dass man nicht mehr warm wird und die Klamotten nicht mehr trocken. Ad 1, Ad 2, man kommt nicht mehr an Trinkwasser, was bei Ihren Touren wahrscheinlich nicht der Fall ist. Und der Proviant geht aus. Wie decken Sie sich ab?
Ja, also Trinkwasser ist tatsächlich nie ein Problem in solchen Regionen. Auch im Winter, da taut man sich dann in Schnee, da muss natürlich dann der Kocher immer funktionieren. Also Essen ist auch schon zur Neige gegangen, gerade bei diesen Wildnistouren, wo man doch knapp plant und nicht zu viel mit sich herumschleppen will. Da ist es dann eben so gewesen, dass ich dann versucht habe, ein bisschen noch zu angeln, irgendwie um Fisch noch als Ergänzung dazu zu bekommen. Aber letztendlich hungert man dann halt und versucht möglichst schnell sein Ziel zu erreichen. Und auf der Reise ist es auch mal passiert, also diese Wildnisreise, wo ich nur mit Schlauchboot und Rucksack unterwegs war, Sundachajata-Gebirge in Richtung Ochotskisches Meer. Dort ist es mir auch mal passiert, dass ich auf einer Passquerung direkt ins kalte Wasser eines Gletscherbaches gefallen bin, als ich den queren wollte, also komplett nass war, und das bei Lufttemperatur von 5 Grad. Da musste man doch irgendwie schnell handeln, Sachen wechseln, soweit es ging, sich wieder warm laufen, und ja, irgendwann ging es dann wieder. Das sind so Momente, wo man dann doch zittert und sich beeilen muss, aber der Kopf war immer klar. Also ich habe doch immer geschafft, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, um möglichst gut wieder aus der Sache rauszukommen.
Wie kriegen Sie die Klamotten dann wieder trocken?
Am nächsten Tag dann in die Sonne gelegt. Und zum Glück schien.
Ja, ja. Denn die Klamotten haben ja dann nochmal ein anderes Gewicht, wenn sie nass sind.
Ja, das kommt auch noch dazu. Die muss man dann in eine extra Tasche packen, damit man das nicht irgendwie, dass das Wasser da nicht was raustropft, dann in die anderen Sachen mit reintropft. Und dann ist am Anfang natürlich ein bisschen mehr Schleppen angesagt. Also auch Ausbringen der Klamotten ist nicht so einfach, wenn man erstmal unterkühlt ist und klamme Finger hat. Das ist sehr schmerzhaft, da noch irgendwie was auszudrücken. Aber es lässt sich irgendwie machen. Wenn man keine Wahl hat und irgendwie damit mit der Situation zurechtkommen muss, dann schafft man das auch irgendwie.
Wie weit können Sie denn so eine Tour vorplanen? Was wissen Sie vorher? Was passiert dann und was ist am Ende übrig? Oder was hat man dann als Ergebnis? Nicht übrig, sondern was hat man dann als Ausbeute?
Ja, eigentlich immer die spezielle, die besondere Erfahrung, die man mitnimmt. Also ich habe immer das Gefühl, meinen Horizont nach solchen Touren erweitert zu haben. Also nicht nur geografisch, auch persönlich, auch was meine Fähigkeiten und Grenzen angeht. Also es sind unzählige Dinge, die man auf jeden Fall mitnimmt, nichts Materielle.
Jetzt lassen Sie mich eine schwere Frage stellen. Wenn man so draußen in der Natur ist und man diesen im wahrsten Sinne des Wortes Reichtum mitbekommt, die Schönheit, die Stille, das Edle der Natur, was sie tatsächlich zu bieten hat, egal in welcher Jahreszeit. Und dann kommt man zurück in eine Welt, wo man mit Ersatz zugeschüttet wird. Wie gehen Sie damit um?
Erstmal, das haben Sie wirklich sehr schön formuliert. Ja, wenn man zurückkommt, ich muss sagen, mittlerweile ist das auch schon sowas wie eine Routine geworden, weil ich so viele Reisen gemacht habe in entlegene Gebiete, wo man also wirklich sehr intensiv mit der Natur Kontakt hatte und danach wieder zurück ins Alltagsleben geschmissen wird, dass ich auch da irgendwie mittlerweile damit auch besser klarkomme und schneller umschalten kann. Das ist fast so wie auf der Reise selbst, wo man dann irgendwie schon weiß, aha, als nächstes kommt da ein Gebirgszug, der überquert werden muss, am Ende kommt diese Ortschaft, die man erreichen muss. So habe ich im Kopf dann auch schon, ja, dann kommt wieder mein Alltag auf mich zu und bin innerlich darauf eingestellt und kann es dadurch auch ganz gut meistern.
Was werden Sie denn in Ihrem Vortrag den Gästen zeigen?
Ja, das Thema sind halt drei verschiedene Reisen, auf drei verschiedene Weisen, die ich gemacht habe. Einmal mit Fahrrad und Schlauchboot kombiniert, einmal nur mit Schlauchboot und Rucksack durch die Wildnis, wo es keine Wege gab, wo ein Fahrrad auch keinen Sinn gemacht hätte. Und eine Reise im Winter dann wiederum mit dem Fahrrad, einem Fatbike, übergefrorene Flüsse und Sümpfe. Damit sind auch die Jahreszeiten schon mal vorgegeben. Es war zwei Sommertouren und eine Wintertour. Und es geht auch in unterschiedliche Regionen, aber jeweils im Osten Sibiriens. Und die erste Reise, die ich zeige, die kombinierte mit Fahrrad und Schlauchboot, ist im Süden Sibiriens. Also man wird auf jeden Fall verschiedene Gegenden Sibiriens kennenlernen, verschiedene Methoden, wie man dort unterwegs sein kann und natürlich auch verschiedene Abenteuer, Erfahrungen, Erlebnisse, die auch individuell natürlich nur möglich sind, mit einigen unterhaltsamen Begegnungen mit den Einheimischen.
Gab es bei ihr in der Folge ihrer Vorträge Menschen, die gesagt haben, das mache ich auch? Oder haben die alle gesagt, nee, nie?
Also die Art, so unterwegs zu sein, auch in der Wildnis oder auch in Sibirien, da gibt es bestimmt schon einige, die das auch machen wollen oder auch gemacht haben. Aber ganz speziell diese Routen, die ich gegangen bin, insbesondere die im Süden Sibiriens durch den Sajan und Altai mit Fahrrad und Schlauchboot kombiniert, hat bisher keiner wiederholt nachgemacht. Und diese Radfahrt an das gefrorene Polarmeer, wo ich noch an einer Polarhafenstadt angekommen bin, wo ich zum Schluss noch 200 Kilometer über das gefrorene Polarmeer gefahren bin, über das Eis. Das ist eine Tour gewesen, da haben mir die Einheimischen auch gesagt, das hat vorher noch niemand gemacht und hat bisher auch noch kein anderer gemacht mit dem Fahrrad. Also das sind so Superlative, die sind für mich zwar zweitrangig, aber man merkt doch schon, dass es Touren sind, die nicht jeder so einfach nachmachen wird oder nachmachen kann. Es gibt sogar Anfragen von Leuten inzwischen, die eben auch im Winter da hoch wollen, wo ich mal war, aber bisher hat keiner umgesetzt.
Dass Sie das dann als Reiseleiter machen, die Anfragen?
Nur Anfragen, die wollten Infos haben, okay. Über wie ich das gemacht habe, wie man die Sondergenehmigungen kriegt und so weiter und so fort, was da für Bedingungen sind und wollten halt Tipps haben von mir, weil sie eben auch dort hoch wollten, weil sie von dieser Strecke fasziniert waren. Und soweit ich aber weiß, hat das von denjenigen, die Kontakt zu mir aufgenommen haben, noch keiner tatsächlich umgesetzt.
Nun habe ich momentan bei vielen Referenten das für mich wohltuende Gefühl, Stenna Dolnys Entdeckung der Langsamkeit kommt wieder im Bewusstsein an. Man muss nicht alle 5 Minuten woanders sein. Und man muss nicht die Highlights nur im Bild festhalten, sondern man berichtet von seinen Erlebnissen, was einen wann, warum berührt hat. Eine Frage, die ich jetzt Auch aus meiner Erfahrung der letzten Vorträge, die ich gesehen habe, jedem Referenten mittlerweile stelle, welche Rolle spielt dann bei Ihnen beim Vortrag die Musik?
Die Musik? Welche Rolle? Naja, die spielt halt da eine Rolle, wo ich, also jetzt vortragstechnisch gesehen, wo ich halt Bilder oder Videos zeige, zu denen es nicht viel zu erzählen gibt, wo man einfach die Bilder oder die Szenen auf sich wirken lassen soll. Da spielt die Musik ganz für mich eine Rolle und die wird dort auch entsprechend eingeblendet.
Ich formuliere mal meine Frage anders. Mich erschüttern immer die ausgewählten orchestralen Hollywood-Geigen.
Also, so viel kann ich schon sagen. Ich habe viel indigene Musik in meinen Vortrag mit eingebaut. Ich mag das auch irgendwie, was Einheimisches von den Leuten dann auch in diese Reise mit zu transportieren, dass man da auch so ein bisschen gleichzeitig noch so einen Eindruck davon bekommt, wie halt musikalische Kultur dort stattfindet.
Richard Löwenherz, am 1. Februar um 20.30 Uhr zeigt er beim Weltsichtenfestival seinen Vortrag Sibirien extrem. 5000 Kilometer durch den wilden Osten Russlands. Wunderschön, ich freue mich drauf. Dankeschön.
Ja, gerne.